Jetzt mal kurz OT.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal kurz OT. Ich freue mich, dass alle zuhören, die gerade zuhören an den Audio-Abspielgeräten. Ja, das war richtig. Heute nehmen wir wieder eine neue Folge auf. Dazu habe ich mir Hilfe geholt. Ich bin nicht alleine. Heute spreche ich mit Anna. Hallo Anna.
Hallo Shell. Schön, dass ich hier sein darf.
Voll gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Genau, und bevor wir so ein bisschen aufs Thema eingehen, wäre natürlich die Classic-Frage, was war die letzte Con, die du besucht hast beim Lab und wie hast du die empfunden?
Ja, also meine letzte Con war das Fallen Light. Mhm. Das ist eine relativ neue Kampagne, die so ein bisschen den Bogen schlagen will zwischen richtig klassisch Fantasy, gut gegen böse und diversen Elementen, die man, sag ich mal, in Anführungsstrichen aus dem modernen LARP kennt. Also sowas wie tiefes Charakterspiel, innere Struggles der Charaktere, irgendwie so moralische Dilemmata. Ja, und das war, ja, es hat vorher noch eine Prequel-Con gegeben und das war jetzt die sozusagen Fallen Light 1, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so hieß. Mhm. Die erste Con, sozusagen in der Con-Reihe, wo es auch super classic darum ging, die HeldInnen sammeln sich, um eine von bösen Bösis beherrschte Insel zu befreien. Aber es sind nicht alle böse Bösis auf dieser Insel, sondern auch ganz normale Menschen wie du und ich, die halt aus verschiedenen Gründen sich unter die bösen Bösis gestellt haben. Also teilweise haben die auch irgendwie deren Familien gekidnappt und halten die so unter Druck. Oder es gab auch quasi NSC, die dann auch gegen die bösen Bösis gekämpft haben an der Seite der Spielenden. Und es gab beispielsweise auch NSCs, die überzeugt werden konnten, überzulaufen oder ähnliches. Also da gab es schon auch eben diesen moralischen Struggle, ja, mit okay, was machen wir mit der normalen Bevölkerung? Okay, klar, die bösen, keine Ahnung, Vampire, also da war so eine Baronin, die war ein Vampir und da war halt klar, ne, wir sind alles irgendwie mehr oder weniger lichte Charaktere. Mhm. Die muss von ihrem untoten Leben ja erlöst werden. Aber dann die ganzen menschlichen NSCs, das war schon ganz spannend, so mit diesen moralischen Struggles. Mhm. Ja, es war leider eine Con, wo es vielleicht so 3-4 Stunden nicht geregnet hat.
Oh nein.
ja, das war ein ziemlicher Struggle. Den Schlamm habe ich glücklicherweise aus den Schuhen, die ich mir ein paar Tage vorher neu gekauft habe, weil meine geliebten Labstiefel sich verabschiedet haben. Die habe ich noch retten können, aber aus meinem Gambeson ist der Schlamm immer noch nicht raus.
No.
Mal gucken. Ja, sieht schon cool aus, aber ist auch so ein bisschen so, das war hart. Ja, ansonsten fand ich es vom Spiel her sehr cool. Ich war da auch so als Charakter in zwei Gruppen am Start. Ich hatte sehr, sehr schönes Spiel, sehr schönes Charakterspiel. Die Kämpfe waren, obwohl es halt irgendwie rutschig und nass und eklig war, richtig gut. Die NSCs waren super motiviert und es war alles sehr safe. Mhm. Abenteuer-Con, würde ich sagen, hat gut geklappt. Mhm. Also ein paar Leute gab es aus der einen Gruppe, in der ich gespielt habe, die eben mit dem Plot und so weiter nicht so richtig viel anfangen konnten. Und ich habe im Nachhinein auch erst aus dem Feedback von Spielenden mitbekommen, was es alles so an Plot gab und teilweise dann auch von den Konfotos, was für Kreaturen es alles gab. Okay, ich habe nur menschliche NSCs und bei einer Gelegenheit halt doch einen Vampir habe ich auch noch gesehen und noch so eine riesige Fledermauskreatur, die auch sehr, sehr gut gemacht war. Ja, und sonst habe ich aber dann noch ein paar andere gesehen und dachte so, oh, die habe ich verpasst. Naja, ich bin mal gespannt, wie die Reihe weitergeht. Also auf eine neue Abenteuerkon von der Reihe würde ich gerne fahren. Und ja, einfach um mal so ein bisschen mehr Abenteuerkons zu haben. Ich bin eigentlich eher so die Ambiente-Con-Person, aber so eine Abenteuerkon zwischendrin, um das Ganze mal aufzumischen, finde ich auch immer ganz cool.
Was für einen Charakter hast du da jetzt gespielt? Also
Ich habe gespielt Nyla Ainur Anbalik. Das ist ein Knappe, also genau, vielleicht noch da sozusagen reingeslidet. Meine Pronomen im OT sind they oder they. Und meine Charaktere sind aber cis-weiblich, weil ich mir denke, oh, in diesem, also in den Fantasy-Settings, in denen ich spiele, würden vielleicht auch tatsächlich irgendwie nicht-binäre oder irgendwie Charaktere mit irgendwie queeren Geschlechtern würden ganz gut passen, aber dann müsste das auch irgendwo im Charakterkonzept verankert sein. Und wenn ich Knappe sage, dann nutze ich einfach das generische Maskulinum, weil ich denke so, ach, das fühlt sich so richtig mittelalterlich an. Und aber also sie ist halt eine Frau, sie ist Knappe, und sie kommt, und damit sind wir vielleicht auch schon beim Thema dieser Folge, aus einem LARP-Hintergrund, der so ein bisschen steppenreitermäßig angelehnt ist, aber ist eben Knappe bei einem Ritter, der aus einem anderen Fantasy-Land kommt.
Also schon auch kämpfend unterwegs manchmal.
Genau. Also den knappen Charakter habe ich mir gemacht. Einerseits, weil ich gesehen habe, mit meinem Damencharakter, dass dieses Knappenspiel einfach super viel Spaß macht, und ich darüber, also schon mit der Dame mich mit ein paar KnappenspielerInnen angefreundet habe, aber als Knappe eben noch mehr, was einfach super schön ist, dass man eben diese Gemeinschaft, die man IT hat, ja, ich schätze mal auch, weil das Spielverständnis sehr ähnlich ist, dass sie sich auch ins OT überträgt und ich da einfach sehr coole Leute kennengelernt habe. Und ich dann doch nach so, ich weiß nicht, 7 Jahren LARP ohne kämpfenden Rollen, dachte ich, ach Mensch, vielleicht probiere ich das nochmal aus. Also ich habe LARP auch als NSC angefangen und habe da auch viel gekämpft und war so, oh nee, so geil ist das gar nicht. Dann habe ich relativ viel so, also vor allem so politische Rollen, ein bisschen spirituelle Rollen gespielt. Und bin dann so in die LARP-Bubbles gekommen, in denen ich jetzt auch immer noch unterwegs bin. Und da hatte das Kampfspiel auf einmal doch wieder einen Reiz und ich dachte, okay, Knappcharakter, damit habe ich eben beides, also das coole Knappenspiel mit ja, den anderen Knappenspielenden und eben auch Kämpfe im Maß, in dem ich es auch ja selber kontrollieren kann, sage ich mal. Also du musst als Knappen- oder Ritterspieler ja theoretisch niemals auf eine Abenteuerkon fahren
Stimmt.
und kämpfen, sondern kannst die Rolle ja auch auf Nicht-Kampfkons bespielen. Und das mag ich eben sehr gerne, während wenn ich jetzt irgendwie einfach nur einen kämpfenden Charakter, also irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel in einer Söldnertruppe spielen würde, dann wäre das, glaube ich, auf Ambientekunst noch ein bisschen schwieriger, weil als Ritter oder Knappencharakter hast du eben auch eine soziale Rolle, die du zu erfüllen hast. Und das ist, glaube ich, mit einer sonstigen kämpfenden Rolle. Also ich stelle mir das schwieriger vor. Ich lasse mich auch gern eines anderen belehren. Aber für mich passt das so ganz gut. Und ja.
Voll gut. Voll gut, voll die spannenden und präzisen Beschreibungen, die da auch machen konntest von der Veranstaltung. Freut mich auch, dass du eine Rolle spielst, mit der du dich da so wohlfühlst, teilkämpfend, sage ich jetzt mal, weil ich kenne das auch mit dem Kämpfen beim Lab und eigentlich ist das nicht so meine Welt. Ja, ne, als NSC schon mal, aber insgesamt nicht unbedingt mein Vibe. Witzig aber, dass auch auf meiner letzten Con, also ich als nicht-binäre Person, genau, IT eine Frau gespielt habe. Ja, da habe ich, glaube ich, noch nicht für alle meine Figuren ein Konzept zu, so was Gender angeht, aber in dem Hintergrund geht es eigentlich ganz gut. Wir hatten nämlich, genau wie letztes Jahr schon mal, ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge habe ich das nämlich auch schon mal erwähnt am Anfang, mit der Rotte, also im Endeffekt so eine SpielerInnen-Gruppe um die Kriegsfürstin aus dem Land Stedingen, aus der, also genau, von der Skaldentanz-Orga organisiert, haben wir uns als so kleines Grüppchen nochmal so eine, ja, was heißt Con, ne? Also so ein IT-Abend mit Friends, haben wir uns so einen schönen Zeltplatz angemietet und uns dann da alle getroffen und waren halt ein Wochenende IT und haben das Erntedankfest, also das Apfelfest gefeiert. Und das war total schön. Aber genau, da ging es dann auch gar nicht ums Kämpfen, sondern nur um so Sozialspiel, Ambientespiel, IT-Spiele, also ein Spiel im Spiel. Leckeres Essen. Ich habe zum ersten Mal ein Butterboard gemacht. So, ich wurde jetzt geinfluenced. Ich habe das online so oft gesehen und es kam sehr gut an.
Ich habe das auch sehr oft im Internet gesehen und dachte mir so, isst man die ganze Butter dann mit?
Ja, also bei mir war das so, dass ich halt auch extra so ein altes Holz, kurz zu meinem Butterboard, ich habe so ein relativ schönes Holzbrett halt irgendwie auch genommen und nur ein ganz kleines bisschen Butter da drauf verstrichen und dann erstmal so ein Stück Backpapier da drauf gelegt und die Butter auf zwischen Brett und Papier sollte einfach nur das Rutschen verhindern. Und auf das Backpapier habe ich dann die eigentliche Buttermasse verteilt. Das war vegane Butter, also Alsan. Genau, weil wir uns in der Verpflegung auf vegan geeinigt hatten. Und die hatte dann Raumtemperatur, dann ging das eigentlich ganz gut. Und also, was es alles für Versionen an Butterboards gibt, das ist ja unendlich. Ich habe mich da jetzt für eine verhältnismäßig simple entschieden. Was hatte ich dran? Ein bisschen Salz und dann hatten wir frischen Schnittlauch und Petersilie. Die haben wir dann gechoppt und darüber gesprinkelt, so Salt Bay-mäßig. Und das war so lecker. Ich dachte selber, eigentlich kann es nicht. Also ja, genau. Und dann sind alle, wir hatten so kleine Brotstückchen oder Brotkringel, haben das dann entweder dadurch gezoppt oder uns was von der Butter mit dem Messer auf den Teller getragen. Und das war mega lecker. Ich bin nach wie vor einfach komplett impressed, wie lecker das war, obwohl das wirklich nur Butter, Salz, Petersilie und Schnittlauch war. Ich habe tolle, tolle Variationen online gesehen mit Feigen und Honig und Thymian und Ziegenkäse-Elements und getrockneten Tomaten und Oregano und aber habe mich da jetzt für so eine Basic-Version entschieden, die schon sehr gut ankam. Ja.
Ja, oh, ich kriege jetzt total Hunger. Können wir den Podcast ganz, ganz schnell irgendwie durch? Ich glaube, wir haben noch alles an dem Kühlschrank.
Sehr schön, sehr schön. Ja, macht alle Butterplatten und verlinkt die, dann gucken wir uns die an und raten die vielleicht.
Rate meine Butterplatte.
Rate my Butterplatte. Sehr schön, sehr schön. Ja, Anna hat es eben schon ein kleines bisschen angeteased. Und natürlich habt ihr es im Titel schon gelesen. Das Thema der heutigen Folge ist Orientalismus. Wir werden natürlich darauf eingehen, was Orientalismus ist. Aber es sei natürlich zu Beginn auch direkt gesagt, ja, wir setzen die Content Notes für Orientalismus, für Rassismus und für Sexismus, weil das eben zum Teil Teilelemente sein können und wir darauf nochmal ein bisschen eingehen. Genau, alle, die da gerade nicht so viel Lust drauf haben, können eine Butterplatte machen gehen und den Podcast ausschalten. Genau, Anna, Orientalismus, genau, warum spreche ich jetzt mit dir über dieses Thema? Hast du einen Bezug?
Ja, sage ich mal so. Also, ich bin selber nicht von Orientalismus betroffen. Mein Vater dagegen ist eine Person of Color. Er und auch ich, wir sind in Kasachstan geboren worden. Und so in den letzten 2, 3 Jahren, wo die ja gesellschaftlichen Debatten um Post-Ost, also Menschen aus irgendwie dem post-sowjetischen Raum, aber eben auch das, was allgemein irgendwie als Ostblock gilt, also beispielsweise auch dem ehemaligen Jugoslawien. Diese Debatten sind eben gesellschaftlich sichtbar geworden. So auch dieses Stichwort Antislawismus. Dass jetzt natürlich auch im Zuge des russischen Angriffskriegs auch die Ukraine vielleicht auch wichtig ist. Ja, so meine Beschäftigung damit hat mich eben auch darauf gebracht, mich so ein bisschen mit meinem eigenen, sag ich mal, Erbe zu befassen und mit der Kultur, aus der ich komme, wobei natürlich auch gesagt werden muss, dass in der Sowjetunion gerade, also die ganzen nicht russischen Kulturen unterdrückt wurden, die Leute wurden russifiziert, in den Schulen wurden nicht mehr die, ja, sag ich mal, ethnischen Sprachen unterrichtet, also beispielsweise Kasachischunterricht gab es nicht für meinen Vater. Er hat nur Russischunterricht bekommen und ja, beispielsweise auch die Ausübung von Religion, also die Mehrheit in Kasachstan ist also heutzutage muslimisch und war es auch vor den Zeiten der Sowjetunion so, aber es gibt auch ja, glaube ich, buddhistische Menschen, natürlich auch so also russisch-orthodoxe Kirche und ja, in auf dem Gebiet des heutigen Russlands und eben auch in den Ländern, die damals zur Sowjetunion gehört haben, gibt es eben auch so ja schamanistische Religionen, gab es auch, aber es gab eben auch von Seiten der Sowjetunion ganz klar, ja, auch, sag ich mal, also Politik bis hin zum, also zur Ermordung von irgendwie religiösen Führungspersonen, um eben diese Russifizierung voranzutreiben. Deswegen ist es mit der Recherche auch ein bisschen schwierig. Mein Russisch ist auch sehr, sehr basic und ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen gefunden, wo auf Deutsch oder Englisch da was vorliegt. Deswegen, ich habe so ein bisschen so einen indirekten Bezug halt sozusagen auf der persönlichen Ebene und auf LARP gemünzt ist es halt so, habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich also vor allem jetzt auch seit Corona die LARP-Veranstaltung, wo ich war, abgesehen von einem so ein bisschen experimentellen Nordic LARP, war ich eben nur mit meinem Damencharakter und meinem Knappencharakter, die beide aus diesem Reitervolk sind, was ja auch ja mit diesem Überbegriff Orient zu tun hat.
Ja, absolut. Danke für die Einordnung, vor allen Dingen so diesen persönlichen Bezug. Danke fürs Teilen und genau, kann mich nur wiederholen. Finde es total schön, dass du da bist und mit mir über das Thema sprechen möchtest. Ich finde es super wichtig und sehe es auch oft im Lab. Und ja, hatte das Bedürfnis, diese Folge aufzunehmen. Genau, ja, wir sprechen über Orientalismus und in dem Wort, genau, steckt ja der Ismus-Teil, den wir schon kennen. Aber Orient, finde ich als Begriff auch immer schwammig. Also ja, ich weiß schon, was gemeint ist, aber wo kommt das her? Grenzen, Ursprung, war für mich alles so ein bisschen unklar. Ich habe herausgefunden, dass das Wort Orient von dem lateinischen Sol Oriens stammt und das bedeutet halt aufgehende Sonne und wird später auch als Morgenland bezeichnet. Genau, das war damals auch so eine Einteilung in der römischen Weltanschauung. Das war so ein Weltteil im Endeffekt, das ja Morgenland, Land der aufgehenden Sonne. Ja, ihr ahnt, worauf ich so ein bisschen hinaus will. Ich habe darüber hinaus auch nochmal auf einer Seite der Universität Hamburg im Endeffekt auch so Länder gefunden, die hier unter Orient aufgefasst werden, weil Orient an sich ist ja kein Land. Also es gibt ja keine klassische Grenze, da ist der Orient und da ist er nicht. Orient verbindet man vielleicht so mit Wüste, aber auch Länder oder Landstriche ohne Wüste gehören zu dem orientalischen Raum. Also es ist alles genau so ein bisschen vielschichtig. Ich kann das mal kurz vorlesen. Hier gehören folgende Länder dazu: Ägypten, Afghanistan, Algerien, Aserbaidschan, Georgien, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kirgisistan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Palästina, Russland, Saudi-Arabien, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Ukraine, Usbekistan und Westsahara. Genau, es sind also nicht nur nordafrikanische Länder oder Bereiche, in denen man eben so eine klassische Wüste oder so verorten würde, sondern geht ganz klar darüber hinaus. Genau, jetzt kommen wir zur Definition. Anna, kannst du uns erklären, was denn jetzt Orientalismus ist?
Ja, genau. Also ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich bin jetzt auch keine ausgewiesene Person mit Expertise in dem Bereich. Ich komme aus den Geisteswissenschaften, aber eben nicht irgendwie aus Postcolonial Studies oder aus den Sozialwissenschaften oder Politikwissenschaften. Und ich fasse jetzt mal so meine grobe Überblicksrecherche zusammen. Mhm. Also geprägt wurde dieser Begriff des Orientalismus von einem Literaturwissenschaftler, der in den USA gelehrt hat, Edward W. Said, und zwar 1978. Und damit hat er eben einen Begriff eingeführt, der seitdem genutzt wird, für ja vor allem Imperialismus und Kolonialismus Kritik und in den Postcolonial Studies verwendet wird, aber eben auch in der Literaturwissenschaft, weil wenn man sich das anguckt, hat der Orient, was auch immer das ist, in der Zeit um 1800 und dann von da ab immer stärker das Interesse des Westens auf sich gezogen. Also vielleicht so das bekannteste Werk ist Goethes Ostwestlicher Divan oder Divan. Und ja, da sozusagen aus der Literaturwissenschaft, aber eben auch aus der Kunstwissenschaft, ist dieser Blick dann auch mehr in die Sozial- und Politikwissenschaften gekommen. Und es geht laut Zeit darum, dass der Orient ein Konstrukt des Westens ist, das sich in Bildern und Texten seit dem 18. Jahrhundert verfestigt hat. Und er sieht im Orient Regionen und Kulturen Nordafrikas und großer Teile Asiens. Genau, was ich eben auch gefunden habe, sind die sozusagen vier Dogmen des Orientalismusdiskurses. Das finde ich auch ganz spannend, weil wir darin, glaube ich, auch sehen, wie das bis in die heutige Zeit und in unsere aktuelle deutsche Gesellschaft fortwirkt. Da ist das erste Dogma eine absolute und systematische Differenzierung zwischen dem Orient und dem Westen. Der Orient ist dabei das feminine, irrationale, rückwärtsgewandte, mysteriöse und unterlegene, und der Westen ist das maskuline, rationale, entwickelte und überlegene. Das zweite Dogma ist eben die Schaffung eines fiktiven monolithischen Orients. Also alle ökonomischen, religiösen, kulturellen, sozialen Differenzen werden ausgelöscht. Ich meine, Shelley hat ja gerade auch, du hast ja gerade auch die Liste vorgelesen. Also eine Person aus Ägypten und aus Aserbaidschan, die haben sehr verschiedene Lebenswelten, schätze ich. Und da einfach zu sagen, ja, das ist ja alles der Orient, das ist ja schon irgendwie verständlich, dass das einfach eine, ja, Übersimplifizierung einfach ist. Genau. Und dann sind wir beim dritten Dogma, das eben so eine Verdinglichung, Objektifizierung darstellt des Orients. Also, dass der Orient etwas ist, womit sich die westliche Welt beschäftigt, vielleicht auch beschäftigen muss oder beschäftigen kann, auch im wissenschaftlichen Sinne. Aber also dem Orient wird keine Subjektivität zugesprochen im Sinne von, also, ne, dass es einen, also quasi das Gegenstück vom Orientalismus geben könnte, also dass Menschen aus dem Orient jetzt sozusagen das Abendland als bloßen Diskursgegenstand nutzen, ohne dass das Abendland, wieder auch in Anführungszeichen natürlich, da irgendwie was mitzureden hat, dass die Idee käme uns sehr absurd vor. Also auch die Idee beispielsweise, dass Leute definieren, ja, das Abendland, das geht irgendwie von Portugal bis Polen und das ist alles irgendwie gleich. Und da jetzt treffen wir mal ein paar generalisierende Aussagen über das Abendland. Genau, und das bringt uns vielleicht auch zum vierten Punkt, warum muss man das machen? Also aus so einer orientalistischen Sicht, weil der Orient eine bedrohliche Macht ist. Also das knüpft auch gleichzeitig, also zwischen diesen vier Dogmen gibt es natürlich auch Verflechtungen. Das knüpft natürlich auch an, beispielsweise an das erste Dogma, ne, dass das rückwärtsgewandte und unterentwickelte und feminine vom maskulinen, rationalen, entwickelten unter Kontrolle gebracht werden muss, damit die Welt in Ordnung ist, in Ordnung bleibt. Und der Orient eben irgendwie als ja, so was Wildes, was unter Kontrolle gebracht werden muss. Und sozusagen auf einer imperialismuskritischen Perspektive ist es der Orient eben ja etwas, gegenüber dem die eigene Überlegenheit demonstriert wird, und der Orient wird auch so konstruiert, wie er konstruiert wird, um die eigene Überlegenheit und dann eben auch die Unterdrückung zu legitimieren. Ja, genau. Und ein Stichwort, was in dem Podcast ja auch schon häufiger gefallen ist, war dieser Begriff des Otherings. Und ich denke, das Othering, das zeigt sich ja schon sehr in diesen vier Dogmenpunkten. Also einerseits
Voll.
Diese klassische Binarität zwischen dem Orient und dem Westen. Dann eben, dass der Orient so ein einheitliches Konstrukt ist, dass der Orient etwas Objektives ist, was eben keine Selbstaussagen trifft, sondern über das man Aussagen trifft. Und dann eben auch noch der Orient als etwas Bedrohliches, also wo das Othering nicht nur auf so einer, ich sag mal, Erkenntnisebene bleibt, sondern zur Handlung gewissermaßen zwingt. Also in Anführungszeichen
ja,
alles natürlich im Sinne von, naja, das ist ja irgendwie so bedrohlich und so anders, da müssen wir jetzt irgendwie dieses andere unter Kontrolle bringen und können nicht einfach nur sagen, oh, es gibt irgendwie Differenzen und Unterschiede und das ist gut so, das feiern wir.
Ja. Ich finde, also was mir da auch super krass ins Auge sticht, ist so dieser ja, diese westliche Deutungshoheit. So, wir entscheiden, was gefährlich ist, was nicht, was sicher ist, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten, wo wir Bildung und Education in Anführungszeichen, ne, hinbringen müssen. Es ist ja auch alles Colonizing. Es ist ja auch alles. Wir haben hier eine Ansicht von der Welt und das ist ja die richtige TM und alle anderen müssen die auch haben und jetzt gehen wir mal los und predigen unsere Kulturen, Weltvorstellungen, Religionen und so weiter. Genau, also ich glaube, viele haben das auch so auf dem Schirm, als es damals auf dem afrikanischen Kontinent primär, also oder allgemein mit Fokus darauf stattgefunden hat. Aber eben nicht nur da, der Orient ist auch Teil dessen und es sind im Endeffekt fast überall die gleichen grundlegenden Denkweisen, die aus diesen Dogmen hervorgehen. Nun fallen einige von diesen nordafrikanischen Ländern ja auch in diesen Orientbereich. Genau, ist da nochmal so eine Doppelung. Aber insgesamt, genau, finde ich da immer so dieses Othering, wir und die, denen was wegnehmen, uns bereichern. Und was da auch oft fällt, oh, ist irgendwie so, also wenn ich jetzt so ins Alltägliche auch so ein bisschen denke, so, ja, exotische Gewürze oder so. Also dieses exotisch, also ne, das Wort ist ja, ja, schwierig, weil was bezeichnet das? Im Endeffekt ist es ja was Fremdes. Oder etwas, was du nicht so alltäglich hier, weiß ich nicht, genau, ne, benutzt. Salz, Pfeffer ist jetzt nicht so exotisch, weiß ich nicht. Aber Kreuzkümmel, Safran, oh, Safran. So, da geht's irgendwie schon los, so Gewürze, die hier im Bereich halt nicht so angebaut werden, unter anderem aus diesen genannten Ländern oder Gebieten kommen und als exotisch gelabelt werden, aber ich weiß nicht, für die Leute, die da leben, ist das ja nichts Exotisches. Und wenn die sich jetzt irgendwie, ja, Gewürze von hier oder so, dann, also ich finde das Wort irgendwie schwierig. Und überall schwingt dieses Othering mit. Also wir und die, deren Essen, unser Essen. Aber eigentlich geht es ja darum, nicht so ein westliche Ansichten für die ganze Welt zu etablieren und alle anderen müssen sich anpassen, sondern so anzuerkennen, naja, westliche Denkweisen, europäische Denkweisen, je nachdem, sind halt eine Version von vielen und es ist halt schwer sozusagen, naja, wir sind jetzt hier die Chefs, aber klar, im Zuge von Kolonialisierung, Imperialismus ist genau das passiert, as we all know. Ja, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen, gerade den Anfang der Diskussion, Definition, den du genannt hattest. Genau, also es geht um westliche Darstellung des Orients. Der Orient, wir haben das eben schon genannt, ein Begriff, der nicht so einfach zu fassen ist. Da spielen ganz viele Länder rein. Und das war ja jetzt auch, also einmal eine Liste von einigen Ländern. Wir haben eben gesagt, oft geht es auch nur so um Landstriche, um Bereiche dessen. Das ist halt einfach super schwer zu fassen. Es wird sehr stark, also da wird eine sehr große Gruppe an Menschen, an Subkulturen in einen Pott geworfen. Es wird sehr verallgemeinert. Und genau, du hast gesagt, übersimplifiziert. Also das wird dem einfach nicht gerecht. Und das passiert ja oft in so Othering-Kontexten. Aber ich finde, ne, darum geht es auch so ein bisschen, dass alle diese Länder, die da zum Beispiel genannt worden sind, alle Subkulturen, alle Religionen, alle Minderheiten, das sind ja alles wichtige Elemente, die zum Teil auch einzeln in ihren Positionen betrachtet werden müssen. Ne? Also du hast eben das Beispiel genannt, so jemand aus jemand aus Ägypten, hast du gesagt, ist nochmal ganz anders, hat ganz andere Lebenswelten als Leute aus, was hast du gesagt, Tadschikistan?
Aserbaidschan.
Ja, genau, Aserbaidschan, ja, ist auch. Ja, und dass es nicht so einfach zu vergleichen ist miteinander. Also darum geht's. Ich glaube, ich finde es wichtig, das nochmal so ein bisschen zu versuchen, auf den Punkt zu bringen, weil ich auch in Gesprächen oft mir Leute dann gesagt haben, ja, aber was ist das denn jetzt? Ja, ich finde das voll schwer, das zu verstehen. Ja, vielleicht sogar auch, weil wir alle, also ich wurde ja auch so sozialisiert, auch super stark in diesem Denken drin stecken, das so beigebracht worden ist. Ich denke auch oft an Medien, klar, die eben sowas unter anderem vermitteln. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber also Aladdin als Film, der ja im Orient stattfindet, da wird ja auch, klar, ne, kein Land, also kein konkretes Land gesagt und nichts, das, wo eben super viele von diesen Stereotypen, also das ist ein Riesen-Orientalismus, der da genutzt wird und wie das halt dargestellt wird, das ist halt dadurch auch nicht realistisch. Und es gab eine sehr gute Podcast-Folge von der Kanakischen Welle dazu, die darin auch nochmal den neueren Disney-Film Aladdin, das Remake quasi mit Will Smith, betrachtet haben und so, ja, aber ist doch cool, wenn die Kulturen und Traditionen dargestellt werden und das ist voll bunt und voll schön. Genau, dass das aber auch nur ein Riesenhaufen Orientalismus ist und dass das einfach problematisch ist, weil das rassistische Stereotype reproduziert. Genau, ich verlinke auf jeden Fall die Show nochmal in den Shownotes. Dann schauen wir nochmal weiter auf Beispiele aus dem Alltag, ganz OT so, wo orientalistische Denkweisen, Orientalismus im Endeffekt auch stattfindet. Anna, hast du da Beispiele oder Ideen?
Ja, genau. Also wir hatten ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, dass Orientalismus heutzutage in Deutschland vor allem auch mit antimuslimischem Rassismus Hand in Hand geht. Wobei ich nochmal ganz stark betonen möchte, dass antimuslimischer Rassismus ja nicht sich gegen explizit MuslimInnen richtet, sondern dass antimuslimischer Rassismus sich gegen Menschen richtet, die als muslimisch gelesen werden, also weil sie beispielsweise People of Color sind. Hm. Es gibt ja, also ich kenne einige Leute, die beispielsweise aus dem Ich glaube, die Leute, die ich kenne, sind alle aus dem Irak geflohen, weil sie zur christlichen Minderheit gehört haben, aber werden in Deutschland als muslimisch gelesen, ja, aufgrund dessen, dass sie halt Persons of Color sind. Genau, und eben Hand in Hand gegen Personen in Deutschland, vor allem die NachfahrInnen, sind von GastarbeiterInnen oder eben, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Leuten, die in den ja, letzten, ich sag mal, 20 Jahren geflohen sind aus vor allem arabischsprachigen Ländern. Also 2015 gab es ja sehr viele Menschen, die beispielsweise aus Syrien geflohen sind, aber Afghanistan, Irak, Iran fallen mir da ein. Ja, so aus dem Bereich, die eben ja den typischen, ja, ich sage jetzt einfach mal antimuslimischen Rassismus erfahren, weil sie jetzt nicht unbedingt im Rahmen des Orientalismus so exotisiert werden, sondern eher angefeindet in der Gesellschaft, in bestimmten rechtsgerichteten Medien und natürlich auch ja, von faschistischen Parteien oder eben auch konservativen Parteien, die sich nicht zu schade sind, mit dem Faschismus zu liebäugeln. Ja.
Ja, absolut. Also da war auch, also ich habe mir halt die Frage gestellt, ob der Orientalismus nicht letztendlich auch ein Grund dafür sein kann, weshalb antimuslimischer Rassismus auch Menschen passiert, die gar nicht muslimisch sind, ne, wie in deinem Beispiel, weil einfach nicht genau hingeguckt wird. Das sind ja irgendwie essentielle Unterschiede. Und das wird alles als eine Einheit wahrgenommen. Die haben alle dieselbe Religion und alle, die aus dieser Religion kommen, sind gefährlich, weil, naja, und dann kommen, glaube ich, eben Beispiele wie oder Verweise, ne, auf 9/11. Da wird eine Angst gemacht auf Brown People, Menschen mit Turban, Bart, Hijab, weil das halt einzelne Vorfälle gab von Menschen mit extremen Denkweisen, die aber auch da, ne, das stellt ja nicht die breite Masse dar. Das wird aber oft so wahrgenommen, beziehungsweise ja, kommuniziert, also mal abgesehen von Stammtischparolen, finde ich, ja, ne, schwingt das, wie du das sagst, auch durchaus bei PolitikerInnen mit. Weiß ich nicht, wenn man nur weit genug nach rechts geht. Ja, das ist so ein Verallgemeinern, beleidigende Worte, klar. Wo dann halt nicht mehr genau hingeguckt wird. Ja, wobei, ganz kurz an der Stelle, also wir haben ja gesagt, Orientalismus und antimuslimischer Rassismus gehen voll Hand in Hand. Aber wir sind beide nicht muslimisch und können halt zu diesem konkreten Thema nicht sehr viel mehr aus unserer eigenen Perspektive sagen. Ich werde nochmal Own Voices in den Shownotes verlinken, die sich da angeguckt werden können, weil, ja, weil. Genau. Und also ganz kurz als allerletztes Beispiel, wenn ich jetzt an die Berichterstattung aus dem Iran denke, was so Kopftuch, Hijab angeht, dann klingt das für mich auch sehr oft super schwierig, super verallgemeinernd und auch wieder, dann kommt wieder dieses eine, also diese Dogmas, kann ich mich darauf beziehen, so, ja, wir als die, die wissen, wie es geht, empfinden, dass die, die allen Frauen ein Kopftuch aufzwingen, so niederschwellig sind, wir beurteilen das mal, die sind ja nicht so gebildet, die sind ja unterentwickelt, die sind ja rückständig, die sind ja, also all diese Bilder fallen da stellenweise halt einfach mit rein. Und genau, es geht. Egal, ich möchte nicht mehr zum Thema Iran sagen, weil ich selber nicht von da komme. Aber ich finde einfach mit dem Wissen um dieses Phänomen Orientalismus, sich da nochmal Berichterstattungen angucken und vor allen Dingen so Gespräche im Freundinnenkreis oder in der Familie oder ja, gerade so Stammtischparolen jetzt sehr arg, wie darüber gesprochen wird. Also ich finde, da wird das im Endeffekt plötzlich sichtbar, was da die ganze Zeit mitschwingt. Diese Form von Rassismus, Ja, du hast eben ganz zu Beginn gesagt, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, je nachdem, einige, dass sich plötzlich Wörter und Begriffe bilden, die Phänomene darstellen, die vorher nicht so klar waren. Und Orientalismus eben einer dieser Begriffe war. Und plötzlich, ne, wir kennen das, wenn wir Wörter für etwas haben, dann können wir etwas bezeichnen, dann wird es plötzlich sichtbar. Gerade rassistische Strukturen versuchen das natürlich zu vermeiden, damit die schön subtil weiterlaufen können. Und auch nur weil wir Begriffe dafür haben, hören die nicht auf zu existieren. So einfach ist es nicht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger, grundlegender, ja, Schritt, um das anzuerkennen. Genau, deswegen wollte ich das nennen.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis sozusagen innerhalb des Podcasts, dass Orientalismus sich auch auf ja, Leute beziehen kann, die als oder zumindest historisch. Ich weiß gar nicht, wie das heute gehandelt wird in den Diskursen. Darüber habe ich bei meiner sozusagen Überblicksrecherche auch nichts gefunden, dass Orientalismus sich auch gegen ostasiatische Personen richten kann. Und da hast du ja auch diese Folge zu anti-asiatischem Rassismus gemacht. Das ist vielleicht ganz gut, sich die, falls ihr euch die noch nicht angehört habt, in Kombination auch anzuhören, weil die Diskriminierungsformen relativ ähnlich sind, wenn man sich beispielsweise ja dieses Othering als irgendwie gefährlich und unterlegen und auch gerade diese Feminisierung des anderen, des Gefährlichen, des Unterlegenen anschaut. Also da ist, glaube ich, in der Folge auch einiges zu besprochen worden. Das finde ich ganz wichtig, das noch einmal ja zu betonen und zu sagen. Da gibt es eben auch diese großen Überschneidungspunkte, weil Orientalismus ja eben auch asiatische Länder einschließt,
Ja, voll.
wie beispielsweise auch China oder Japan oder Vietnam. Ja.
Ja, ich habe gerade bei Orientalismus oft das Gefühl, dass das Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Also so anti-schwarzer Rassismus, voll die krasse Sache. Und da passiert relativ viel Awareness. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen, also ne, wir sind da lang nicht am Ende, glaubt es. Aber sehr, sehr, sehr rudimentär, naja, Probleme gesehen werden, Blackfacing nicht einfach, das ist soweit alles schon auch ein kleines bisschen auf dem Weg. Bitte hört nicht auf, euch antirassistisch weiterzubilden. Aber anti-asiatischer Rassismus, glaube ich, etwas, was viele, wo viele schon so oft so denken, naja, warum Rassismus? Die sind ja nicht schwarz, also die haben ja eine helle Haut, aber so funktioniert Rassismus halt eben nicht. Und auch hier im Orientalismus, so, hä, was ist denn da los? Warum wird denn da gegen diese Personengruppe gewettert? Naja, aus denselben kolonialistischen Gründen wie bei den anderen auch. Aber ja, und deswegen fand ich es so wichtig und der Vollständigkeit halber, das auch hier im Podcast zu erwähnen, weil ich das auch wenig online finde. Also ich glaube, ich sehe schon einige Leute, die Content dazu machen, wo es um das Thema geht, aber noch verhältnismäßig wenig unter dem Begriff Orientalismus, sondern so, hey, wie ich als Muslima in Deutschland behandelt werde, das geht so und so nicht, das ist Rassismus. Genau, aber dieses Wort ist da halt noch nicht und das könnte ein Begriff sein, der viele von diesen Erfahrungen zusammenfasst und da nochmal Strukturen sichtbar macht, die wichtig sind, um das aufzulösen oder anzugehen. Ja.
Ja, wobei ich bei dem Begriff Orientalismus echt, also der Begriff ist halt auch super, super weit. Also der Begriff selber beschreibt ja nicht, wie jetzt beispielsweise anti-schwarzer Rassismus oder anti-asiatischer Rassismus, diese gewaltvollen Strukturen, sondern er beschreibt eine kulturelle Einbettung oder Anknüpfungspunkt von solchen Strukturen auf jeden Fall, aber eben noch mehr. Also auch teilweise einfach, du gehst in ein Museum und siehst ein Bild und bist so, ah, das ist Orientalismus und das ist eben auch eine sozusagen kulturwissenschaftliche Einordnung, die natürlich eben auch bestimmte Stereotype bedient, die wieder bestimmte diskriminierende und oder gewaltvolle Handlungen rechtfertigen. Ja, ich denke, der Begriff selber ist auch noch mal schwieriger zu fassen, weswegen es wahrscheinlich auch in rassismuskritischen Diskursen ja eine Hemmung gibt, sich damit zu befassen. Und auch in Deutschland, glaube ich, der Begriff des antimuslimischen Rassismus einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil es ja tatsächlich sozusagen antimuslimischer Rassismus ist, im Sinne von Leute lesen Menschen als MuslimInnen und sind dann rassistisch zu ihnen und es ist total egal, welcher Religion die Betroffenen dann angehören. Ich denke, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu differenzieren dazwischen.
Ja, eigentlich ein wichtiger Punkt, weil, also ne, direkt da auch eine Kritik vielleicht sogar anzumerken. Naja, vielleicht ist der Begriff aus den von dir genannten Gründen doch nicht an allen Stellen so ideal. Und auch wenn antimuslimischer Rassismus eigentlich im Kern noch mal was anderes beschreiben wollte, fallen viele Elemente da rein. Also Begriffe ja auch ständig im Wandel, ne? Wie ich eben meinte, naja, manche entwickeln sich, dann werden plötzlich Dinge sichtbar. Aber natürlich geht es auch darum, passen die Begriffe, beschreibt das das, was ich meine, fällt das hier runter? Voll. Also vielleicht muss es auch gar nicht der Begriff bleiben. Und da ist halt ein Wandel oder auf jeden Fall ein Diskurs, der stattfindet. Es ist jetzt für hier und heute und diese Podcast-Folge erstmal der Begriff, mit dem wir arbeiten. Aber voll wichtig, was du sagst.
Ja, ich meine, wir sind ja auch kein kulturwissenschaftlicher, wir sind kein kulturwissenschaftlicher Podcast. Ich höre einfach deine Folgen seit dem ersten Mal und bin so, ich bin auch dieser Podcast. Nein.
Ihr seid alle der Podcast. Alle, die zuhören, sind der Podcast.
Ja, jetzt mal kurz OT ist ja auch ein Lab-Podcast und kein kulturwissenschaftlicher Podcast. Deswegen,
Das stimmt.
ja, bin ich jetzt auch mal so frei und sage so, Leute, wenn ihr da richtig viel Ahnung und irgendwelche Skills habt, dann schreibt doch Shelly und sagt, hallo, ich habe hier eine Differenzierung oder da und da habt ihr begrifflich was falsch gemacht.
Absolut, ja.
Haut rein, haut in die
Voll.
Tasten.
Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, du hast mich gerade so ein bisschen, was heißt erwischt, aber genau, in meinem Kopf war ich jetzt noch beim ursprünglichen eigentlichen Thema, bei diesem Ismus, um dann später auf jeden Fall auf Lab nochmal einzugehen. Genau, aber ja, das ist ein Lab-Podcast. Gut, dass du mich selber nochmal daran erinnert hast. Also klar, wir versuchen also ich, was siehst du, jetzt sage ich das auch. Also in dem Podcast wird schon auch versucht, eben diese Ismen und diese gesellschaftlichen Formen, die eben für Diskriminierung sorgen, schon auch präzise anzugehen und zu beschreiben. Und ich hatte, wie gesagt, gerade hier das Gefühl, dass schon auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu machen, weil sich einfach mehr Leute etwas unter Sexismus vorstellen können als unter Orientalismus. Und damit wir über eine Sache gerade auch im Lab dann sprechen können, ne, mu genau, müssen wir einfach darüber sprechen. Und das muss halt einfach klar sein. Das war so der Gedanke darin, ja.
Ja, total, total. Ich wollte noch mal so ein bisschen ja reinwerfen, dass ja wir jetzt auch nicht die reinste Wahrheit predigen und dass das immer so ein bisschen mit einem, also, dass ich hoffe, dass alle, die das hören, da auch immer ein kritisches Ohr offen haben und sich denken, ah ja, da habe ich entweder selber Expertise zu oder ach, das finde ich irgendwie, hat sich komisch angehört, da recherchiere ich selber nochmal. Vielleicht habt ihr auch Zugriff auf Quellen, auf die wir keinen Zugriff haben. Das finde ich einfach immer super wichtig zu sagen.
Total. Also wenn da auch Dinge an mich reingetragen werden, dann kann ich das mit in die Shownotes packen, mit veröffentlichen. Es gibt ja auf der Homepage auch die Kommentarfunktion und dann sind die Kommentare auch für alle einsichtlich. Aber voll der wichtige Punkt, absolut. Wir sind da auch kritikfähig, lernfähig. Gut, jetzt haben wir das Thema eben so ein bisschen beleuchtet. Naja, so gut wir konnten mit den Quellen, die wir hatten. Und die berühmte Stelle kommt jetzt, an der wir das Thema so ein kleines bisschen aufs Lab übertragen. Und genau, machen das Schritt für Schritt. Und die erste Frage wäre auf jeden Fall, wo beim Lab finden wir denn Darstellungen, die orientalistisch geprägte Bilder beinhalten? Das war jetzt voll der Schlaue. Also wo finden wir das beim Lab?
Ja, also ich denke, so Orient-Charaktere, die ja auch dann so bezeichnet werden, sind, glaube ich, jeder Person, die irgendwie halbwegs, sag ich mal, Fantasy-Lab macht, schon begegnet. So typische, also ich nenne es mal, Bauchtanz-Orient, was ja auch schon ein Klischee ist, so mit irgendwie Teehäusern, Shisha, mit Bauchtänzerinnen. Dann gibt es auch noch, sag ich mal, eine andere Geschmacksrichtung, die eher so in die Richtung Reiten, Reitervölker, Steppenvölker, irgendwie sowas Nomadisches gehen. Das sind so die zwei Genres, sage ich mal, die mir bisher begegnet sind. Ich habe auch gehört, dass es teilweise auch Leute gibt, die irgendwas so Tibet-mäßiges spielen. Aber da weiß ich jetzt auch gar nicht. Also vielleicht fällt es auch unter beide Kategorien, also sozusagen Asia-Lab und Orient-Lab. Das kann ja auch beides sein. Aber vor allem so die beiden Konzepte sind für mich präsent. Und was es ja auch noch gibt, und was ich ja total vergessen habe, bis wir kurz vorher so ein bisschen unser Vorgespräch hatten, sind die Haradrim, die ja auch bespielt werden von einigen Leuten, wo es irgendwie Gruppen gibt. Aber da kannst du noch mehr dazu sagen.
Ja, also ich kenne dieses Spielkonzept vor allen Dingen so durchs Orglab tatsächlich. Und Orglab auf jeden Fall stark von der Tolkien-Literatur Herr der Ringe halt geprägt. Und da eben auch dieser Bezug zu den Haradrim, die ja auch da vorkommen. Und genau, ich bin jetzt da nicht so belesen und nicht so tief drin. Und doch, genau, sind das halt im Orc-Lab auch die Menschenfiguren, die mit den Orks lagern und zusammenarbeiten. Und ja, okay, ich will nicht unbedingt sagen auf Augenhöhe, aber das ist schon absolut klar, dass das GeschäftspartnerInnen sind, die da demselben Zweck dienen. Ich meine, ich hätte auch schon mal das Auge auf einigen Klamotten gesehen. Also, ja. Okay, hier jetzt dieser Herr der Ringe-Bezug. Aber ist es auch klar, dass die Figuren, ne, in dem Kontext, wie ich jetzt beschrieben habe, auf jeden Fall auch die Bösen sind. Also gerade weil so ein Konzept wie Orglab funktioniert nicht, wenn man nicht böse ist. Das hat wie ich das auch oft in diesem Podcast sage, einfach was mit Stereotypen zu tun, die wir unterschiedlichen Gruppen gegenüber haben. Ah ja, die Zwerge, die sind ja immer so. Ah ja, die Elben, die sind ja immer so. Und die Orks, die sind immer so. Und genau, auch wenn Stereotype eine Übersimplifizierung der Dinge sind und ganze Personengruppen oder Fantasy-Rassen in dem Fall pauschalisiert und vereinheitlicht werden, genau, passiert das auch beim Ork-Lab, dass es halt dadurch schwer wird, einen lieben Ork zu spielen. Das nimmt dann keiner mehr ernst, es wird irgendwie schnell Slapstick und ja, das, was in den Köpfen der Menschen da auch mitschwingt, Gefahr, Bedrohung, bleibt ja dann aus. Und dann, naja, ja, dann bist du halt ein Ork. Also dann ist so das, was das Konzept an vielen Stellen spannend macht, halt einfach weg. Und so ist es auch bei den Harad, dass die halt, dass einfach klar ist, dass diese Gruppe halt böse ist, naja, ne, böse auch nicht so einfach zu definieren, aber genau, halt mit den Orks zusammenarbeitet und auch gar kein Problem damit hat, Menschengefangene zu machen und irgendwie zu foltern und auszurauben und weiß ich nicht. Genau, es gibt, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, auch SpielerInnen beim Lab, die Harads spielen, die, glaube ich, ursprünglich aus diesem Denken oder diesem Hintergrund kommen, aber jetzt nicht Klischee oberfies und böse immer sind oder vielleicht Charaktere grau spielen oder so. Weil dadurch, dass diese Harad-Gruppe eben Menschen sind, ist es da einfacher, meiner Meinung nach, die grau zu spielen, weil es für Menschen nicht so diese eine Stereotype-Einstellung gibt. Menschen, ja, die sind ja immer so und so. Also es wird ja versucht, sowas zu kreieren, wenn Fantasy-Wesen über Menschen sprechen. Also wenn Elfen sich über Menschen unterhalten, dann versuchen die natürlich auch so, ach ja, Menschen, die sind ja immer so und so. Aber im Endeffekt ist es so, wenn ich mir einen Menschencharakter machen will, dann kann der Charakter alles sein. Jede Charakterklasse, jeder Hintergrund, jeder Stand, jede Wohlhabenslevel, es ist komplett egal. Und das ist ja bei einem Ork nicht so. Und bei einem Elb und bei einem Zwerg. Und da ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen dieser Unterschied. Long story. Aber Orient-LaperInnen haben viele verschiedene Hintergründe. Ich kenne auch Leute, die haben sich eigene Hintergründe ausgedacht, die bespielen. Einige beziehen sich auf diese Harad-Rim-Darstellung aus dem Herr-der-Ringe-Universum und bespielen das eben mehr oder weniger einschlägig für diesen Hintergrund. Ja. Ich erkenne vor allen Dingen Orient-LaperInnen, also für mich ist das ganz klar immer in diesen Turbanen. Und dann vielleicht irgendwie noch eine Schlüpp davon nehmen und das Gesicht verschleiern, Schmuck, je nachdem passende Labwaffen, Säbel oder so. Genau, und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal transparent machen, dass ich selber eine Zeit lang in dem Genre gespielt habe und das dargestellt habe, weil ich das auch schön fand. Genau. Also nach wie vor finde ich Dinge daraus auf jeden Fall auch schön, aber ich habe mich persönlich einfach dagegen entschieden, das selber weiter darzustellen. Hashtag kulturelle Aneignung, kommen wir später auf jeden Fall auch noch unter diesem Lab-Aspekt drunter zu sprechen. Deswegen habe ich da eben schon so ein paar Figuren gesehen, aber auch lang nicht alle. Ich habe, genau, im Vorgespräch habe ich ja schon gesagt, so wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir gehen auf eine der großen Lab-Veranstaltungen in Deutschland, Conquest, Drachenfest, und zählen einfach mal, wie viele Leute da eben in dieses Bild passen von Orient-LaperInnen, dann sind das, glaube ich, sehr schnell sehr viele, anders als bei anderen Charakterklassen oder Herkünfte oder Darstellungen.
Ich würde dann jetzt direkt gerne was zu Cultural Appropriation sagen, also wie sich das aus meiner Perspektive darstellt. Ich meine, also ich habe ja schon gesagt, dass ich da so ein bisschen Hintergrund habe, aber ich bin eine weiße Person. Ich werde von niemandem außer vielleicht aus Leuten Also wenn ich nach Kasachstan fahren würde, würde ich vielleicht von Leuten als irgendwie ja mixed, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich kein besseres Wort dafür habe, erkannt werden. Aber jetzt so in Deutschland laufe ich über die Straße und denke mir, ich muss keine Angst haben vor irgendwie einer rassistischen Zuschreibung. Genau, und ich habe jetzt bei dem Hintergrund, den ich bespiele und den ich auch noch bespielen werde, in Zukunft, habe ich einfach das Gefühl, in meiner Lab-Gruppe wird mit diesem Thema, woher holen wir uns unsere Inspiration, welche Klischees bedienen wir, wenn wir überhaupt welche bedienen, ja, Orient-Klischees würde ich da noch nicht mal.
Alles nicht so einfach,
So,
oder?
ja. Jetzt fallen mir doch ein paar Sachen ein, die, glaube ich, klischeehaft sind. Sie sind halt auch schon klischeehaft, so im Sinne von, wir sind die anderen zu so einem europäischen Mittelalter-Fendelalter-Setting. Also da sind wir schon die anderen. Aber es fehlt eben im Lab diese, sag ich mal, Machtdynamik, dieser imperialistische und kolonialistische historische Hintergrund, als dass da, also als dass ich da sehen könnte, dass da die Gefahr besteht, eben rassistische Stereotype zu festigen. Ja, das ist so meine Einschätzung, also auch von meiner Gruppe explizit. Ich kenne auch, also ich kenne Menschen, die haben einen entsprechenden Migrationshintergrund aus der ja, orientalischen, in Anführungszeichen, Ländern, die auch Orient Lab machen, weil sie sich denken, ja, kann ich Omas Teekanne noch mal benutzen oder so. Und das auch ganz cool finden, die dann eben aber auch Wissen aus ihrer Kultur auch einfach mitbringen. Und ja, also ich finde, das ist super schwierig, da eine pauschale Aussage zu kultureller Aneignung zu treffen, weil es eben ja auch super viele verschiedene Kulturen gibt, die auch auf verschiedene Weisen in bestimmte Machtstrukturen ja verwickelt waren und verwickelt sind. Also es ist ja so, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu sagen, was bei kultureller Aneignung häufig angebracht wird, sind Menschen, also die UreinwohnerInnen, die First Nations in Nordamerika, wo sozusagen historisch ganz klar feststeht, dass alle Leute aus allen First Nations einfach ja dem Vernichtungsfeldzug der Weißen aus Europa ja zum Opfer gefallen sind. Und wenn sie nicht dabei gestorben sind, ermordet wurden, dann sind sie immer noch Opfer einfach von Landraub, von struktureller Unterdrückung und so weiter und so fort. Und da ist es, glaube ich, relativ einfach zu sagen, naja, alles, was ihnen als Kultur irgendwie genommen wird und dann als Kostüm gebraucht wird durch weiße Menschen, ist halt sozusagen Klasse 1, kulturelle Aneignung. Und beim Orient sehe ich das noch mal anders, weil es da ja, auch teilweise heutzutage auch eben ja sozusagen Wiederentdeckungen gibt von migrantisierten Menschen, und auch Bemühungen tatsächlich bestimmte ja kulturelle Elemente nach außen zu tragen, es viel mehr Berührungspunkte auf Augenhöhe gibt, auch jetzt schon, und Bemühungen da sind, da auf Augenhöhe zu reagieren und es eben nicht diese ganz, ganz krasse genozidale Vergangenheit gibt. Ja, aber da bewegen wir uns, glaube ich, auch wieder in Wasser hinein, wo ich mir denke, so, da hätte ich gerne deutlich mehr Wissen.
Ja.
Mich auch so ein bisschen, wie sehr ich selbst auch biased bin, weil ich auch meine, also die Gruppe, in der ich das spiele, sehr gern mag und die Menschen sehr gern mag, und froh bin, dass sie auch mit vielen Themen, die wir so bespielen, ja, einfach eine hohe Sensibilität zeigen, und sich ja beispielsweise auch mit den Kulturen oder bestimmten Elementen aus den Kulturen, wo wir uns unsere Inspiration holen, beschäftigen und nicht einfach sagen, ach so, ja, wir, keine Ahnung, was gibt's denn für Stereotype über irgendwelche Reitervölker? Wir reiten alle auf unseren Pferden durch die Gegend und waschen uns nie.
Und wir haben
Klar,
lange
ich war ich
Haare oder so Helme, wo oben so lange Büschel rausgucken.
Ja.
Meistens auch grimmig. Genau, ich muss auch an diese Mulan-Hunnen denken, wie die irgendwie
Ah
dargestellt waren.
ja.
Das ist auch Reiterfolk, ne? Auch eher
Ja,
die
klar.
Bösen. Ja, und auch allgemein ist, glaube ich, so Reitervolk, Steppenländer. Ich persönlich denke da viel an so Mongolei.
Ja.
Tatsächlich.
Ah ja. Jetzt, wo du die Hunden aus Mulan erwähnst, das ist ganz witzig. Ich habe als Kind halt auch viele so auf dann irgendwie mitgebrachten VHS-Kassetten russische oder sowjetische Zeichentrickfilme gesehen. Und da gab es dann auch ab und an so irgendwie Hunnen oder Tataren oder sowas. Und die waren auch irgendwie die Bösen und waren so vor allem intrigant. Daran erinnere ich mich, dass sie halt irgendwie, also als schlau und haben
Stimmt.
keine Angst, irgendwie so dreckige Methoden zu wählen und so.
Stimmt.
Das sind so Stereotype, die ich kenne.
Hatten die
Aber
auch dunklere Haut?
ja.
Weil das bei den Hunden ja auch so, bei Mulan jetzt.
Genau,
Ne?
genau.
Ja.
Und hier Kajal, Männer,
Ja,
Kajal.
ja.
Und dann entweder so Strichbärtchen oder so ganz wilde Bärte. Aber das war bei mir immer ganz witzig, also in meiner persönlichen Geschichte, weil meine Eltern dann immer so quasi auf die Reitervolk-Leute verwiesen haben, auf die Bösen dann, und gesagt haben, ah, guck mal, das sind deine Vorfahren. Ich war so, witzig. Und ich glaube, das war sogar bei den Mulan-Filmen so. Den mochte ich als Kind super gerne. Und deswegen bin ich, glaube ich, bei diesen bösen irgendwie Reitervölkern bin ich gar nicht so auf die schlechten Stereotype aus, sondern so,
Voll
ah
gut.
ja, das ist Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa oder so.
Da hinten, ich sehe ihn doch auf dem Pferd.
Ja.
Ja, ich glaube, es geht viel um Framing. Weil, und ich bin, also es ist ja gut, dass du das so wahrgenommen hast. Das hätte ja auch sein können, ja, wenn ein Kind, ein jüngeres Kind, irgendwie diesen gezeichneten älteren Disney-Mulan-Film guckt und da die bösen Hunnen kommen, die alle ganz gefährlich und genauso Trickster sind und clever. Und dann kommen deine Eltern, ah ja, ne? Das sind übrigens auch deine Vorfahren. könnte ja auch genauso Angst, oh Gott, oh nein, das will ich aber nicht, oh nee, also hervorrufen, aber cool, dass das bei dir eben anders geframed ist, so ja, jo, meine Familie ist ja cool, das ist jetzt hier in diesem Film ein bisschen übertrieben dargestellt, so, dass es dann eher so rum passiert ist. Aber um vielleicht nochmal eine Frage auf deinen, auf deinen persönlichen Background irgendwie zu stellen, genau, du hast ganz kurz eben erwähnt, eben diesen Bezug auf die First Nations, indigene Bevölkerung der Nordamerika, also in Nordamerika, die ganz stark durch weiße EuropäerInnen ja, Leid erfahren hat, wie, also unvergleichbar, wirklich sehr schlimm. Genau, und auch dieses Cultural Erasure, also ja, diese Vernichtung der Kultur, Sprache darf nicht mehr gesprochen werden und Kleidung darf nicht und Tänze und all diese Elemente sind verboten, Namen werden geändert. Genau, und dann gab es ja diese furchtbaren Schulen und so. Genau, aber hattest du nicht zu Beginn auch genannt, dass das bei deinem Vater oder da, also dass es allgemein in Kasachstan auch so war, dass an einem gewissen Punkt Russland gesagt hat, naja, nee, das ist jetzt nicht mehr erlaubt und wir machen das jetzt nicht mehr so und dass da auch so ein Cultural Erasure stattgefunden hat? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, genau. Also sozusagen die Russifizierung im Kontext auch der Sowjetunion, also dass dann Sprachen nicht mehr unterrichtet wurden, sondern nur noch Russisch und also generell alle Religionen, aber eben auch der Islam dann eben auch unterdrückt wurde und so. Das gab es auch. Ich würde aber trotzdem eine also da auch.
Ja.
Davon weiß ich nicht genug.
Ja.
Und davon sind, glaube ich, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch deutlich weniger Forschung zu als zu Rassismus in den USA, was auch nochmal eine Sache ist, die ich auch wichtig finde, zu gucken. Vielleicht reden wir auch deswegen nicht so viel über antimuslimischen Rassismus oder Orientalismus, weil die antirassistischen Debatten auch stark von USA geprägt sind. Und der deutsche antischwarze Rassismus ist auch noch mal was anderes als der US-amerikanische antischwarze Rassismus. Das finde ich auch wichtig, sich dabei in Erinnerung zu rufen. Und weil es in den USA, denke ich, einfach dadurch, dass es weniger Migration gibt aus eben beispielsweise dem arabischsprachigen Raum, und gleichzeitig so ein Terror-Generalverdacht seit 9/11 aber auch nochmal ein anderes Level hat als in Deutschland, dass da die Verhältnisse nochmal anders sind. Aber dass da eben, also von da nicht so viel kommt, was hier in Deutschland rezipiert wird und weiter aufgegriffen wird, sondern dass diese Diskurse schon eher auch von Leuten aus der eigenen Position geführt werden. Also von ja Leuten, die als orientalisch, sage ich jetzt mal, gelesen werden oder als muslimisch gelesen werden. Und das ist deswegen auch, ja, sorry, ich habe jetzt den Anfang meines Satzes vergessen. Der war sehr, sehr lang.
Alles gut, du kannst auch nochmal neu anfangen, thematisch mit dem Inhalt.
Ja, wo habe ich denn angefangen?
Also du hast gesagt, dass die Debatte in den USA zum Beispiel anders ist als in Deutschland und auch in diesem Bezug auf antischwarzen Rassismus, aber eben auch auf Orientalismus.
Ja, ja. Nee, auf welche Frage habe ich geantwortet? Habe ich auf eine Frage geantwortet?
Also ich habe ja ganz ursprünglich gefragt, weil du diesen Bezug mit First Nations hattest und diesem Cultural Erasure, ob das eben nicht auch im Zuge der Russifizierung auch passiert ist.
Ach so, ja.
Und dann hattest du angefangen.
Genau. Also ich hab gesagt, das ist im Zuge der Russifizierung auch passiert, aber auf einem anderen Level.
Ja.
Und was auch wichtig ist, ist, dass wir eben gucken, dass wir unsere eigenen auf Deutschland bezogenen Diskurse etablieren, die nochmal anders sind als in den USA. Und ja.
Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ich bin da, ne, ich möchte das auch transparent machen, einfach nicht so im Thema, was umfangreicher oder über einen längeren Zeitraum stattgefunden hat, diese Cultural Erasure im Zuge der Kolonialisierung Nordamerikas oder Russifizierung, oder es gibt ja global einfach zu jeder Zeit, nein, ich denke mal so ab Kolonialzeiten, eben diese Cultural Erasure, jeweils mit der Ansicht, unsere Kultur ist besser, weiter, fortschrittlicher, entwickelter als eure. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr die annehmt. Wenn ihr das nicht freiwillig tut, dann müssen wir euch das zwingen, weil ihr versteht es sonst nicht. Ne, diese Gewalt, die da stattgefunden hat. Ich möchte das nicht vergleichen, das eine war schlimmer, das andere war, also das, ne, man muss das in jeweiligen Kontexten auch einfach sehen. Und ich bin nicht so tief in diesem Element, dass ich das jetzt weiterhin kontextualisieren könnte. Deswegen seht mir das bitte nach, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das vor Augen zu halten. Genau, jetzt sind wir vom Thema kulturelle Aneignung beim Lab. Ja, das ist, also vom Hölzchen aufs Stöckchen, also das sind alles sehr wichtige Themen, sind wir da so ein bisschen abgeschwiffen. Abgeschwiffen oder abgeschweift?
Ist beides okay.
Ja, also du hast ja auch nochmal über von deiner Gruppe berichtet und wie das da so, wie du das selber so wahrnimmst, als eine Person, die eben auch diesen Hintergrund ein Stück weit eben hat. Ja, fürs Lab finde ich es einfach wichtig. Also ich habe genau zwei Negativbeispiele mitgebracht, um vielleicht so ein bisschen zu zeigen, naja, macht's doch so bitte nicht. Also erstmal fällt mir noch ein, habe ich Leute gesehen, die sich auf Orient Cons und eben in der Darstellung solcher Personen dunkel geschminkt haben. So.
Oh, krass.
Ja, auch das ist eine Form von Blackfacing. Ne, es geht darum, jemanden darzustellen, der eine dunklere Haut hat als ihr, auch wenn das keine schwarze Person mit einer ganz dunklen Haut ist, sondern halt eine brown person, person of color. Egal ob Lab, Cosplay, Karneval, es ist einfach alles komplett egal. Menschen sind keine Kostüme und es ist super wichtig, dass wir uns nie, ja, da selber so kostümieren, dass so Hautfarbe oder so verändert wird oder, also es geht einfach nicht. Auch diese roten Lippen oder, also da gibt es ja zum Teil absurde Darstellungen, das geht halt alles nicht. Das muss einfach komplett klar sein. So, das vorab, dann ja, erinnere ich mich an eine Person, ein Mann war das, der auf einer Orient-Con-Veranstaltung einen Händler gespielt hat. Und ja, das fand ich an der Stelle auch, ehrlich gesagt, sehr ableistisch. Er hat einen Akzent aufgelegt und auch so ein bisschen dümmlich halt gesprochen. Ja, um da, glaube ich, auch super krass in so ein Stereotyp zu schlagen, halt in diese Kerbe im Endeffekt zu schlagen, ne, so diese verschlagenen Händler, die dir, ne, so und so viel Kamele verkaufen für deine Tochter, ja, und dann, ja, ich glaube, er hatte ganz viel Schmuck und, ja, ich fand das, also das war, ich glaube, also die allgemeine Darstellung, also, ja, weiß ich nicht, aber der Akzent, das war, das ging, also das ging einfach gar nicht. Einfach auch aus 100 Gründen. Genau, und ich finde, das fällt eigentlich auch so unter den Punkt von eben so, stellt es einfach nicht dar, lasst es bitte. Also, ich weiß nicht, es ist eine Sache, wenn ihr irgendwie einen noblen Ritter spielt, der irgendwie als Chevalier oder so angesprochen wird und ihr da irgendwie nochmal so einen Bezug auf eine andere Sprache herstellt. Aber das vor allen Dingen mit diesem Hintergrund, irgendwie unvollständige Sätze zu bilden, um halt ganz klar auch irgendwie nochmal Dümmlichkeit darzustellen. Also, nee. Ja, und das dritte Beispiel, ja, ist mir selber passiert, ne, mit meinem Charakter. Ich habe damals in einem Teehaus, Teezelt, eine Massagedame dargestellt, die Leute, wenn sie das wollten, halt massiert hat, aber nicht mit den Händen, sondern mit so Klangschalen. Die hatte ich halt dabei. Und dann habe ich die auf die Leute gelegt und angeschlagen und wir haben uns so die Klänge angehört und in diesem Teezelt und das war irgendwie alles, genau. So. Und an einem Abend, ja, weiß ich nicht, da wurde dann halt auch so ein Setting gesetzt und dann sitzen alle in diesem Teezelt und es gibt halt so Tee in diesen kleinen Gläsern, der ausgeschenkt wird mit frischer Minze und einfach eine schöne Atmosphäre. Wir hatten Leute, die haben Musik gemacht, die da auch sehr passend war. Ja, und ich habe an einer Ecke so ein bisschen irgendwie, ja, Spiel gehabt und es kam halt jemand auf mich zu. Ein Spieler, der ja zu mir so meinte, oh, ich habe noch nie so eine schöne nubische Königin gesehen. Deine Haut ist so bla bla bla. Und dann ja, ging das so ein bisschen los, wie schön ich wäre und wie fremd und wie geheimnisvoll und wie mysteriös. Und es waren halt original diese Tropes, die wir ganz zu Beginn, ne, mit diesen vier Dogmen genannt haben, so feminin, mysteriös, keine Ahnung, unterlegen, ich weiß gar nicht. Es war einfach cringe. Ja, in der Situation dachte ich so, naja, das soll irgendwie jetzt so ein Kompliment, vielen Dank. Aber habe auch selber so intuitiv so gemerkt, okay, ich habe jetzt aber irgendwie auch nicht so viel Lust, ganz viel mit dir zu spielen weiterhin. Hier auf dieser Con war eh der letzte Abend. Und ja, je länger das zurückliegt, desto mehr wird mir klar, wie das halt nicht in Ordnung war, mal abgesehen davon, dass er mich auf meine OT-Hautfarbe ja, weiß ich nicht, angesprochen hat. Es klang auch fast schon so, weiß ich nicht, so ein bisschen fittisch, sie so, oh wow, oh, das ist so schön, oh. Also, ja, ja. Also insgesamt einfach cringe. Und das muss man auch nicht tun. Gerade, genau, konkret nochmal diesen Bezug auf Sexismus mit diesem Dogma, feminin, Bauchtänzerinnen, leicht gekleidet, sexy, ja, wenn das so ist, dann kann man ja auch mal was sagen oder, weiß ich nicht, explizit Grenzen überschreiten, indem ich jetzt so, weiß ich nicht, super bewusst Körpermerkmale von dir bezeichne. Boah, deine, weiß ich nicht, Brüste sind so prall, deine Haut ist so, weiß ich nicht, also was soll das? Ja, da werden halt Grenzen überschritten und ja, diese Sexualisierung von vielen orientalischen weiblichen Figuren ist einfach out of place. Also ja, weiß ich nicht, es gibt sicherlich Bauchtänzerinnen, die dann da sowas darstellen und dann halt nicht so viel Kleidung anhaben und mit den Hüften schwingen. So, es ist allen klar, also sicherlich, dass das irgendwie auch komplett anders wirkt und auch insgesamt ja, für manche Leute sexier empfunden werden kann als Leute, die so lange Kleidung anhaben und jetzt irgendwie nicht tanzen, aber das ist, ja, gehört euch die Sexismusfolge an. Es gibt ja keine Einladung, irgendwas Übergriffiges zu sagen, anzufassen oder irgendwelche unangenehmen Vibes zu ver-. Also, nee. No. It's a no. Ja, da so diesen Bezug zu setzen.
Das finde ich aber auch super wichtig, das nochmal zu betonen, weil das ja auch einfach aktuell gesellschaftlich in Deutschland Weil das Ding ist, du hast es ja schon mal erwähnt, die Art und Weise, wie wir über die Revolution im Iran sprechen oder wie medial über die Revolution im Iran gesprochen wird, dass da eben auch ganz klar so sexistische Stereotype drauf projiziert werden, aus einer, also aus einem weißen Feminismus. Das finde ich auch super wichtig und eben, also sexistisch und sexualisierend, was dann ja auch beides gleichzeitig passiert. Und da habe ich einen Buchtipp. Ich habe es noch nicht selber gelesen, aber ich habe die letzten zwei Bücher gelesen von Mohammed Amjad. Sein aktuelles Buch ist Let's Talk About Sex, Habibi. Und da schreibt er eben über Sexualität im nordafrikanischen Raum. Und seine ersten zwei Bücher handeln eben von Rassismus. Und in diesem dritten Buch geht es ja auch um Sexualität, aber eben auch um diese rassistische westliche Sicht auf Sexualität dann eben in Nordafrika. Und ich werde das Buch auf jeden Fall nochmal lesen, aber weil ich ihn als Autor ja schon kenne, kann ich das allen Leuten herzlich empfehlen, die sich da näher mit beschäftigen wollen, auch eben aus einer aktuellen politischen Situation heraus,
Absolut.
die ja einfach nach viel mehr Bildung eben in dem Bereich verlangt. Ich finde das super spannend, was du so als Beispiele gebracht hast aus deiner Lab-Erfahrung, weil das für mich echt so ist, ich war auch schon sehr, sehr lange nicht auf Großkunst, dass ich das teilweise auch vergesse. Also, dass ich eben auch merke, dass die Lab-Szene sich da differenziert hat in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahren, dass es eben viele Leute gibt, die sich sehr stark eben auch mit so kulturellen Hintergründen beschäftigen und die gleiche Akribie da reinstecken, die halt vorher, sag ich mal, vor allem von diesen Histonerds gesagt wurde, von wegen, ah ja, welche Knopfform gab es jetzt um 1480 in der Region um das heutige, keine Ahnung, Bayreuth. Aber die dann eben auch sagen so, okay, das und das, also diese und diese Ornamente haben die und die Symbolik und bedeuten das und das. Und das finde ich ganz spannend. Und da sind wir, also da finde ich auch noch einen Gedanken, ja, interessant, wo ich auch gar nicht so weiß, was ich, also wo ich auch noch keine gefestigte Meinung zu habe, was ich eben auch nur mitbekommen habe über Social Media oder, und damit meine ich jetzt nicht nur die klassischen, sondern auch das LARPing, nämlich, dass es ja diese, also auch so eine Orient LARP-Con-Reihe gab, wo es dann auch so ein quasi LARP-Islam gab,
Oh,
also
ja, da war ich.
äquivalent zum, naja, äquivalent zum Kiritentum, was ja sozusagen der LARP, also das LARP-Christentum in Anführungszeichen, also beziehungsweise der LARP-Monotheismus sein soll, weil es auch, glaube ich, auch Elemente aus dem Judentum und auch aus dem Islam, also mit den Propheten oder mit den Heiligen oder so, oder die Heiligen funktionieren so ein bisschen wie die Propheten im Islam, habe ich auch nur gehört. Und da dachte ich so, hu, das ruft in mir irgendwie also ein Unbehagen hervor, so, also quasi eine Fantasy im Islam zu haben, weil also Islam als Religion im Lab zu bespielen, dass sowas jetzt außer irgendwie in einem eng gesteckten Reenlarpment-Setting, also da würde ich mich auch fragen, warum will man das machen? Aber ja, so zu tun, als würde man den Islam praktizieren im Lab, finde ich nicht so cool. Aber bei so, ja, Ersatzreligionen, um monotheistische Religionen darzustellen, bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe auch mal bei so kirillischen, ja, ich weiß gar nicht, wie die das selber nennen, ob sie das Messen nennen oder Gottesdienste, habe ich auch mal mitgespielt. Und also ich bin selber religiös, christlich und war dann schon so ein bisschen so, das fühlt sich ein bisschen alles zu
Ja.
nah dran an, das ist irgendwie
Ja.
weird.
Ja.
Und beim Islam ist so mein erstes Bauchgefühl ist, es ist halt noch mal eine Ecke weirder, weil ich denke, in Deutschland kennen wir vom Islam hauptsächlich irgendwie medial vermittelte, nicht so freundliche
Ja.
Bilder
Ja.
und eben vielleicht sehr, sehr enge Bilder, von wegen, dass man in der Schule halt irgendwie ein paar Leute hatte, also ich war eben befreundet einfach mit, ja, in der Oberstufe mit einer Muslima, und habe dann von ihr so erfahren, wie sie das mit ihrer Familie gemacht hat. Aber also, und das war ja einerseits halt First-Hand-Erfahrung, aber das war dann ja auch nicht sozusagen auf einem konzeptionellen Level, sondern ich habe so erfahren, okay, was sie so essen, wenn sie das Fasten brechen im Ramadan. So, oder wie genau sie dann das Ende vom Ramadan feiern. Aber das ist ja auch dann diese eine Familie gewesen. Ja, und das nochmal gerade in Kombination damit, dass Lab in Deutschland ja total das weiße Hobby ist. Also, ich kenne sehr wenig Leute im Lab, die BIPOC sind.
Ja, ich auch.
Und also es sind weniger Leute, als ich sozusagen in meinem OT-Leben kenne. Ich lebe jetzt auch seit ein paar Jahren im Osten und bin immer so, wenn ich wieder zurück in den Westen komme und da sind deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund, dann denke ich mir so, ah, endlich. Es ist halt irgendwie schon so ein bisschen weird, weil ich auch in einem Viertel aufgewachsen bin, also mit Menschen also wo der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund halt sehr hoch war auch, dass ich mir manchmal denke, so, Lab ist so ein bisschen wie Ostdeutschland.
Oh, jetzt weiß ich, wie ich mir Ostdeutschland vorstellen kann. Ja.
Ja.
Ja, genau. Du hast darüber gesprochen, wie sich das so, also wie das wohl so ist, Religion im Lab darzustellen, die echten Religionen ganz ähnlich sind. Könnte man sicherlich auch noch mal eine ganze Folge zu machen. Aber ich kann ja vielleicht kurz erklären, wie das auf dieser Con war, die du genannt hattest. Das war insgesamt ein bisschen wild. Ich hatte das damals so auch alles noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist bei mir wirklich Jahre her. Das ist einfach wirklich lange Zeit. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ich sag jetzt mal mindestens 5 Jahre her. Das ist einfach lange her. Aber ja, wir waren auf dieser einen Con-Reihe. Das war auch an einem Badesee und wir haben da im Sand gelagert, am Wasser. Das war alles total schön und hinterm war es eine Oase. Und dann, ja, wurde insgesamt, ja, 5-mal am Tag zum Gebet gerufen. Und gerade so ganz morgens und ganz abends habe ich noch im Kopf, weil man dann halt noch im Schlafsack liegt und hört, wie draußen zum Gebet gerufen wird. Und die meisten hatten auch so kleine Teppiche dabei, die sie dann mitgenommen haben. Und dann sind die, ich bin da nie mitgegangen, ich weiß nicht genau, wie das da aussah und auch nicht, wie das IT ablief. Weil ich es, glaube ich, schon echt ein bisschen einfach viel zu nah fand. Und da, ich glaube, ich mag das allgemein, finde ich es immer ein bisschen schwierig, Religion im Lab darzustellen. Also, ja. Genau, und die sind dann aber immer an einen Ort gegangen als Gruppe und haben auch wirklich die Teppiche, ne, je nach Sonnenstand ausgerichtet und genau, gebetet. So, ich weiß nicht, was da gesagt worden ist, ich war nicht dabei. Ja, ich glaube, es gab schon auch auf der Veranstaltung und in, ja, in der Community da schon auch kritische Stimmen, aber da wurde auch immer als anderes Beispiel das Kirinentum dargestellt, was du ja eben schon beschrieben hast. Und ja, es wurden auch nicht genau die Wörter benutzt, klar. Also da hat niemand Allah gesagt. Das war einfach nicht so. Und ich, ja. Ja, ich habe damals auf jeden Fall schon gemerkt, boah, irgendwie seltsam. Und ich glaube, wir als kleinere Reisegruppe, als SpielerInnengruppe, die auf diese Con gefahren ist, haben auch gesagt, wir möchten lieber nichts damit zu tun haben. Wir sind da auch alle nicht hingegangen. Ja, und ich habe mir damals das Lab-Leben also schon auch einfach gemacht, weil ich einfach nicht dahin gegangen bin und gesagt habe, ich bin kein Teil dessen und dann ist es gut. Aber ja, ich persönlich für meine eigenen Ansprüche, glaube ich, habe da halt zu kurz gedacht und gerade wo ich selber immer mehr über, klar, ne, Diskriminierungsformen lerne, ja, ändert sich da mein eigener Anspruch und ich denke immer noch mal ein bisschen weiter darüber nach. Ja. Abschließend würde ich gerne noch mal was zum Thema kulturelle Aneignung sagen, weil das einfach oft vorkommt beim Lab, weil das oft in meinem Podcast Thema ist. Ich erinnere mich auch an das Gespräch mit Quint in der anti-asiatischen Rassismus-Folge, also der letzten Folge. Genau. Mir ist es wichtig zu sagen, dass kulturelle Aneignung ein Ding ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Genau. Und inwiefern welche Person welche Rolle jetzt spielt oder nicht, können wir hier so nicht entscheiden. Das ist alles sehr komplex. Ich glaube, viele Leute wünschen sich manchmal so eine Regel oder so eine Beschreibung oder so ein Handbuch, das und das ist okay, das und das nicht. Und dann können sich alle an diese Regeln halten, aber es ist einfach nicht so einfach.
Oder so ein Stempel.
Ja, approved, not approved, problematic und trash. das wär der Stempel, den ich so Blackface in den Menschen angeben würde. Genau, also wir sind nicht die Lab-Polizei, da kann keiner kommen und irgendwie sagen, so, ja. Das müssen alle selber wissen. Aber was wir gerade in Bezug auf kulturelle Aneignung machen können und sollten, ist erstens, wie du das auch genannt hast, dass in deiner Gruppe, SpielerInnengruppe stattfindet, Hintergründe richtig recherchieren. Wenn sich auf echte OT-Kulturen bezogen wird, präzise recherchieren und genau gucken, Own Voices zuhören. Es ist möglich, Gelder zu spenden an Kulturvereine, um da einfach eine Sensibilität zu schaffen und die eigentliche Gruppe zu supporten. Und zweitens, das ist ein neuer oder ein slightly anderer Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, sich selber bewusst zu machen, naja, okay, wie sind meine Privilegien? Ne, ich bin, weiß nicht, weiß. Und wenn ich das jetzt darstelle hier in diesem Hobby, was bedeutet das für mich, für mein Umfeld, für, also ne, die Wahrnehmung von mir und meinem Charakter, aber auch mir, OT, als eine Person, die so etwas im Lab darstellt, wie würden sich Betroffene fühlen. Also es geht einfach darum, so diesen OT-Rassismus und diese Struktur zu verstehen. Ja, also einerseits diesen konkreten Hintergrund, die und die Volksgruppe hat die und die Kleidung getragen und das finde ich cool und das haben die aber nur getragen, wenn die und die Bedingungen gegeben waren oder so. Und gleichzeitig, naja, okay, dieses Volk, diese Volksgruppe, erleidet diese Form von Rassismus oder Ismen allgemein und wie drückt sich das aus und was macht es mit mir, mit meinen Privilegien, wenn ich das jetzt darstelle? Ich glaube, dass es einfach so wichtig ist, diskriminierungssensibel an dieses Hobby ranzugehen. Das sind zwei verschiedene Sachen, die wir halt machen können. Und wenn ihr da für euch einen Einklang findet für unterschiedliche Dinge, dann go for it. Genau, und wenn dann betroffene Personen auf euch zukommen und sagen, boah, das finde ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht so cool, dann auch nicht so reagieren, ja, boah, was willst du jetzt von mir? Boah, ey, ich habe das doch recherchiert, was willst du überhaupt? Blablabla. Also so, ja, so aggressiv so ein bisschen, sondern vielleicht sogar das so ein kleines bisschen erstmal hinsetzen, erstmal zuhören und so ein kleines bisschen annehmen und dann mit nach Hause nehmen und halt drüber nachdenken, okay, inwieweit habe ich hier mein Privileg vielleicht sogar ja zu weit ausgenutzt, anderen Leuten damit auf die Füße getreten, Raum eingenommen, der eigentlich nicht sein sollte. Das muss nicht immer unbedingt passieren. Aber es gibt auch Natives in Deutschland, die vielleicht reagieren, wenn so etwas zum Beispiel beim Lab erkannt wird. Ich weiß nicht, wie viele Natives in Deutschland LARPen, aber boah, das wäre eine mega spannende Folge. Egal. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich beim LARP bin und irgendjemand sehe, der, keine Ahnung, Blackfacing macht oder so, dann, ja, ich würde da hingehen und so das ansprechen. Und ich brauche dann niemanden, der mir erklärt, dass das aber in Wahrheit okay ist. Nee. Also bei diesem einen Punkt ist das so, dass ich da mehr zu sagen kann als du, weil ich betroffen bin, OT, weil das reale, echte Strukturen sind, von denen ich betroffen bin. Und da ja, würde ich mir wünschen, dass jemand aufmerksam zuhört und was ich zu sagen habe und dann vielleicht mit nach Hause nimmt und so ein bisschen darüber nachdenkt, sich selber einfach weiter educated und ja, Entscheidungen hinterfragt, die da getroffen worden sind. So, ne? Ja, das ist so mein... Das ist so mein aktueller Stand, was so, glaube ich, schon auch ein guter Umgang mit dem Thema kulturelle Aneignung ist. Auch meine Ansicht kann sich diesbezüglich verändern. Viele Faktoren, die damit reinfallen. Aber ja, es bleibt einfach ein schwieriges Thema. Das wird auch in 18 Podcast-Folgen sich nicht ändern. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir alle etwas sensibler werden, was unsere Privilegien angeht, dann sind wir da auf einem guten Weg. Aber diese Sensibilität muss eben kommen und die entsteht durch ja, Lernprozesse, Reflexionsprozesse, alleine oder gemeinsam. Ja, das wäre so mein Schlusswort. ja, es, klar, kann sein, dass sich mein Podcast an der Stelle einfach wiederholt, aber es bleibt einfach wichtig. Es bleibt einfach wichtig. Und sich selber diesbezüglich reflektieren und weiterbilden ist nichts, was man einmal eine halbe Stunde macht und dann ist es gut. Auch für mich als betroffene Person bleibt das Thema. Ja, das ist auf jeden Fall mein Appell, also da am Ball zu bleiben. Ja,
ja voll gut. Da habe ich eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen, außer genau nochmal zu bestätigen, bleibt am Ball. Ich bleib auch am Ball, du bleibst auch am Ball, wir bleiben alle am Ball. Und ja, checken, was wir so im Lab machen und eben auch mit unseren Lab-Gruppen. Also das ist ja dann auch, was ich auch wichtig, vielleicht das noch als eine kleine Ergänzung, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass tatsächlich auch in den Lab-Gruppen zu besprechen, das in die Lab-Gruppen reinzutragen. Und vielleicht erfahrt ihr dann, dass sich irgendwie ein, zwei Menschen in eurer Lab-Gruppe schon super krass damit beschäftigt haben, aber das einfach nicht gesagt haben, weil da noch kein Gespräch drüber entstanden ist. Und dann können alle von allen so richtig krass gut profitieren. Das ist doch richtig gut.
Voll die gute Idee, voll der gute Hinweis. Vielleicht passiert das ja auch in Form von Teilen dieses Podcasts, Gesprächen darüber, Literatur, also so Buchgruppen. Ja. Dann, genau, wäre das im Endeffekt so unser Schlusswort. Und ja, am Ende des Podcasts frage ich natürlich immer alle anderen, aber auch dich, Anna, Wo findet man dich denn im Internet, wenn man dir folgen möchte?
Also ich habe, glaube ich, auf Social Media vor allem ein Instagram-Profil, wo ich in den Stories relativ aktiv bin. Ich heiße da, weil ich mir Instagram zugelegt habe, als ich dachte, ich brauche das nur, um andere Bilder zu gucken, ein fies, komplizierten Namen. Ich heiße da Hypatia Schmypatia, aber Shelly wird das auch in den Shownotes verlinken. Von daher buchstabiere ich es jetzt mal nicht.
Ja, ich verlinke es auch. Also ja.
Ja, und das war es auch schon. Also ich bin sonst nicht so aktiv auf Social Media, nur auf Instagram. Und ich weiß nicht, falls ihr mich kontaktieren wollt, aber kein Instagram hat, kann Shelly euch dann auch irgendwie anderweitige Kontaktdaten weitergeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Anna, dass du da warst, dass wir über das Thema gesprochen haben, deine Recherche im Vorfeld diesbezüglich. Viel Input. Auch ich konnte noch mal viel dazu lernen und werde auch hier weiterhin am Ball bleiben und mich bilden, Betroffenen zuhören. Genau.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass ich hier so auch von eigenen Erfahrungen und eigenen Positionen und eigenen Meinungen berichten konnte. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass mir bei dem Gespräch auch nochmal aufgefallen ist, dass wir ja auch unterschiedliche Erlebnisse haben, die uns auch zu bestimmten unterschiedlichen Bewertungen gebracht haben. Und das ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde und deswegen nochmal unterstreichen möchte, dass es eben nicht die eine richtige Antwort gibt und nicht die eine richtige Methode, mit bestimmten Diskriminierungsformen im Lab umzugehen, sondern dass eben wichtig ist, eine Offenheit und im Dialog zu bleiben und sich selber als lernende Person zu verstehen, die eben auch sagen kann, so, boah, das, was ich da vor 2, 3 Jahren gelabt habe, das würde ich heute nicht mehr machen oder das würde ich heute anders machen.
Ja.
Und da eben aber auch so lösungsorientiert zu sein und zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie besser machen? Muss ich bestimmte Sachen abwandeln oder sage ich, okay, das Konzept motte ich jetzt ein, weil ich mich damit selber auch einfach nicht mehr identifizieren kann, das zu spielen.
Ja.
Ja, das finde ich, ist mir nochmal sehr wichtig, gesagt zu haben.
Ja. Es freut mich, dass du das sagst. Vielen Dank für die Rückmeldung. Oh, doch. sehe ich auf jeden Fall genauso wie du. Und wir haben das beide gesagt, am Ball bleiben. Danke, dass du da warst und mit mir darüber gesprochen hast. Super.
Ja, gut, dann tschüss.
Genau, tschüss.
Dann können wir wieder IT gehen.